Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, deinem Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Noch eine Summer Classic, die ich für dich herausgesucht habe. Wie das letzte Mal schon angekündigt, geht es um eine Neuauflage, Wiederauflage der großartigen Folge mit Ranghild Struss. Ranghild ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit, die sich vor allen Dingen in ihrer Begleitung, Beratung auch auf das Thema Jobcrafting konzentriert. Worum es bei Jobcrafting geht, wie man da rankommt, da hat sie uns mit reingeholt. Sie hat dazu auch ein Buch geschrieben und wir beide sind es ganz praktisch angegangen. Schon etwas älter die Folge, sehr beliebte Folge. Und Ranghild ist wirklich inspirierend. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so druckreif sprechen kann und dabei so spannend und interessant die Themen rüberbringt. Also, was ist Jobcrafting? Es ist ein Begriff, der auch in der positiven Psychologie genutzt wird. Wenn du mal auf deinen Job schaust, dir überlegst, was könnte ich verändern, damit dieser mehr meinen eigenen Stärken entspricht. Weil Studien immer wieder zeigen, wenn wir in unseren Stärkenbereich eingesetzt werden, in einem Umfeld sind, wo wir die tatsächlich auch nutzen können tagtäglich, also wie wir die Dinge machen, es geht nicht um fachliche Kompetenzen, sondern wie wir das machen. Wenn wir unsere Stärken einsetzen können, tut uns das gut. Das lädt unsere Energie auf und wir können nachhaltig und gesund langfristig wirklich hohe Leistung bringen. Es geht immer wieder um Leistung heutzutage, auch in der Politik immer mehr. Aber letztlich dem Grunde nach, jeder Mensch möchte gerne leisten. Und wichtig ist dabei aber natürlich, in der Gesundheit zu bleiben, sich nicht komplett zu verausgaben. Und der Blick auf die eigenen Stärken kann da wahnsinnig helfen. Und dieses Stichwort Jobcrafting, was wir hier mit Ranghild zusammen erobern und in die Tiefe eintauchen, kann dir ganz konkrete Tipps geben. Kannst du direkt anwenden, wie du bei dir nochmal drauf schaust und das Ganze nochmal auf den Prüfstand stellst und an dem einen oder anderen Schraube dann mal drehst. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kombi mit der Folge davor, solltest du die noch nicht gehört haben. Die Wiederholung der Folge mit Sophie Schlömann, wo es um Stärken, um Ressourcen, um Interessen und um Werte geht. Weil all das zahlt genau auf das Thema Jobcrafting hier auch ein. Also eine wunderschöne Kombination, die ich für euch jetzt hier in Summer Classic herausgeholt habe, nochmal an die Tagesfläche geholt habe. Tagesfläche sagt man nicht, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, ich freue mich schon, dann auch irgendwann wieder aus meinem Urlaub zurück zu sein. Wenn du das hier hörst, sollte das bald wieder der Fall sein. Anfang September bin ich wieder im Lande. Dann haben wir 2 Wochen Dänemark hinter uns. Ich freue mich jetzt, wo ich das aufnehme, sehr darauf, weil Dänemark war für mich als Kind, als Jugendliche immer so das Urlaubsland. Und ich war lange nicht mehr da. Von daher, ich freue mich total. Und wenn du das hörst, bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück. Und der September startet alsbald und birgt viele spannende neue Themen. Ich hoffe, dir geht's gut. Viel Freude bei dieser Folge, bei dieser Wiederholung.
Herzlich willkommen, Ranghild Struss, in meinem Podcast heute. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist mir eine ganz besondere Ehre, Ranghild, weil ich hatte es dir im Vorgespräch schon gesagt und als ich dich angeschrieben habe, ich schon seit geraumer Zeit dein Wirken aus der Ferne bewundere und dir folge und sogar ein so großes Vertrauen in dein Wirken aufgebaut hatte, dass ich Anfang dieses Jahres dann auch meine Tochter zu euch geschickt habe in die Beratung und begeistert war. Aber bevor ich damit noch mehr erzähle, wer bist du denn überhaupt und wofür schlägt dein Herz?
Mein Name ist Ranghild Struss und ich sage das immer so als erstes, weil ich schon das Gefühl habe, dass mein Name irgendwie zu mir gehört, dass der ganz viel über mich aussagt, weil er so selten ist. Als Kind fand ich ihn ganz furchtbar und nun ist das aber sehr vorteilhaft, denn selbst wenn sich an den Namen nicht erinnert wird, dann wissen die Leute meistens, ah ja, das ist die mit dem ausgefallenen Namen. Und es ist bei Google natürlich auch recht vorteilhaft. Ich bin Unternehmerin, Executive Coach und Autorin und mein Herz schlägt für das Erkenntnisobjekt Mensch. Und was sich so technisch anhört, meint auf einer inhaltlichen Ebene, dass ich es liebe, Menschen dabei zu unterstützen, sich im Kern zu verstehen, wertzuschätzen und dann mit mir gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, wie sie ihr volles Potenzial sowohl beruflich als auch privat freisetzen können.
Großartig. Das hört sich schon mal sehr, vor allen Dingen sehr leidenschaftlich an, als würde wirklich, wärst du wirklich ganz mit deinem Herzen dabei.
Und vor allen Dingen ist das ja auch ein Themengebiet, was nie ausgelernt sein wird. Und das finde ich so toll. Und ich freue mich so sehr darauf, irgendwann 80 zu sein und dann vielleicht nochmal so einen ganz anderen, tiefgehenderen Blick noch auf Menschen zu haben, meine Menschenkenntnis noch mehr ausgebaut zu haben, noch intuitiver zu sein. Von daher ist es eine doppelte Leidenschaft, nämlich erstens die für den Inhalt und zweitens die fürs Lernen.
Ja, wie schön. Und du hast vor über 20 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, deine Beratung aufgebaut, eure Karriereberatung, wo ihr ganz breit mittlerweile, also nicht nur Berufseinsteiger wie auch Studenten oder Absolventen, sondern wirklich auf allen Leveln Menschen dabei begleitet, in ihrem beruflichen Leben, ja, authentisch und zufrieden und erfüllt zu arbeiten. Ist das richtig oder?
Wenn man sagt, vor 20 Jahren, dann fühle ich mich immer schon so alt. Ich habe aus dem Studium heraus gegründet und damals gar nicht mit dem Ziel, ein Unternehmen aufzubauen. Inzwischen sind wir ja um die 30 Leute, sondern weil ich gerne beraten wollte. Und die Kunden sind quasi mitgewachsen. Und heute haben wir verschiedene BeraterInnen mit unterschiedlichen Beratungsspektren. Und ein großer Teil sind eben Schüler, Studenten und Absolventen. Dann gehen wir in den Bereich von Studierenden, Studenten, Absolventen, Young Professionals und schließlich dann eben auch Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmerinnen, Inhaber, Vorstände.
Ein ganz breites und tiefes Programm insoweit. Zu einigen eurer Angebote können wir gerne nachher nochmal kommen. Da gibt es auch was ganz Aktuelles, was zum Beginn des neuen Jahres sicherlich nochmal sehr spannend ist. Und wir wollen heute vor allen Dingen, das war mein großer Wunsch, auf das Thema schauen, zu dem du ein Buch geschrieben hast, was ich sehr empfehlen kann. Und zwar, das Buch nennt sich, wie Sie mit Jobcrafting Ihre Arbeit wieder lieben lernen. Und in meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass dieses Thema Jobcrafting ein sehr aktuelles ist, mehr denn je tatsächlich. Und vielleicht auch ein bisschen die Geister spaltet im Sinne von, sind wir jetzt hier bei Wünsch dir was? Also teilweise auch von Arbeitgeberseite aus gefragt, warum müssen wir jetzt einen Workshop machen, wo wir auf Stärken gucken und dann auch noch sowas wie Jobcrafting. Die haben hier eh schon einen ganzen Rucksack voller Wünsche, die jungen Leute, wenn sie ankommen und das jetzt auch noch. Es gibt aber auch ganz viel positive Aspekte und da wollte ich gerne heute mal mit dir rein, Rangelt. Warum Jobcrafting? Was ist das überhaupt?
Also das Prinzip gibt es schon lange. Ich habe das in meiner Arbeit eben viel angewendet mit Menschen, die mit beruflicher Unzufriedenheit oder mit diesem Gefühl von, hey, da geht doch noch was, zu uns gekommen sind. Und was mir dabei auffiel, ist, dass Menschen zwar ein Gefühl haben von, ich möchte etwas verändern, aber diesen Hebel im Unternehmen selbst gar nicht bedient haben, sondern eher mit so einer Wechselbereitschaft oder auch mit einem festen Wechselvorhaben dann zu uns kamen. Und da ist mir doch aufgefallen, dass wenn frühzeitig oder sagen wir mal verfrüht und auch zu oft der Job gewechselt wird, die allgemeine Jobzufriedenheit aber gar nicht steigt, weil wir uns ja selbst überall mit hinnehmen und weil es eben darum geht, sich selbst in seinem Wirken auch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, um zu erkennen, hey, kann ich nicht da, wo ich bin, auch noch Stellschrauben bedienen, um mein Level an Zufriedenheit, Motivation, Engagement, Loyalität zu erhöhen. Und mit Jobcrafting ist eigentlich das aktive Einwirken auf den bestehenden Job gemeint. Und worum es dabei geht, ist, den Job, den man hat, zu dem zu machen, den man haben möchte. Und das kann am Ende immer noch bedeuten, dass man feststellt, hey, das klappt hier irgendwie in dem Umfeld, in dem ich bin, nicht. Und dann kann man ja immer noch den Job wechseln. Aber bevor ich das verfrüht mache, kann ich vielleicht einen detaillierten Blick darauf werfen, welche Möglichkeiten ich habe, kleine oder auch größere Veränderungen vorzunehmen. Und das Spannende bei Jobcrafting ist, dass man das im ersten Schritt machen kann, ohne seine Führungskraft oder Vorgesetzte mit einzubeziehen, dass das überhaupt gar keine fundamental strukturellen Veränderungen des Unternehmens bedarf, sondern dass man vielleicht mal guckt, hey, ne, wie kann ich mit meinen kleinen Aufgaben, die ich so vor mir habe, mal ein bisschen gestaltend umgehen? Wie kann ich craften? Auf welche Art und Weise ich mich mit meinen Aufgaben beschäftige? Wie ist es eigentlich mit meinen Beziehungen am Arbeitsplatz? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, und das ist mein ganz großer Aufruf, dafür gehe ich ins Feld, das ist meine innere Mission. Ich glaube, dass Menschen wieder viel mehr spüren sollten, wie viel Gestaltungsfreiheit und Kraft sie eigentlich haben. Es gibt so viele Dinge, die, wenn man sich dem wirklich bewusst widmet, man im bestehenden Job verändern kann, die sich positiv auf die eigene Zufriedenheit auswirken, dass es eigentlich schade wäre, die nicht zu nutzen.
Also wirklich ein Plädoyer dafür, nicht weg von, sondern mehr hinzuzudenken, aber nicht hinzu raus, sondern hinzu, wie könnte mein idealer Job hier auf Basis meines aktuellen Jobsettings eigentlich aussehen?
Und wenn man diese Antworten für sich wirklich detailliert und strukturiert gefunden hat, dann weiß man ja auch, sollte man dann immer noch wechseln wollen, viel besser, worauf man sich konkret bewerben möchte. Also dann kann ich ja auch den ganzen Markt und das Umfeld, die Branche, die Produkte, die Dienstleistung, die Unternehmenskultur, mein eigenes Wirken, die Rolle, die Verantwortung viel besser einschätzen, wenn ich mal durch diese Jobcrafting-Analyse gegangen bin und mir detailliert überlegt habe, wie muss denn ein Job eigentlich sein, damit er zu mir passt.
Jetzt möchte ich natürlich dieses Buch sehr empfehlen, wo du einen ganz akkurat mit an die Hand nimmst, Schritt für Schritt, wirklich in diesen Schritten, wie kann ich das Jobcrafting machen, aber würde gerne schon mal so ein bisschen Teaser hier im Podcast eine erste Idee dafür geben. Ich fand schon mal super spannend, Ranghild, dass du großen Wert darauf legst, dass Voraussetzung für ein Jobcrafting die Verantwortungsübernahme ist. Verantwortung wofür?
Viele Menschen, die unzufrieden sind, und das kennen wir alle aus unterschiedlichen Lebensbereichen, neigen manchmal in einer Art Abwehrmechanismus dazu, die Schuld nach außen zu geben und damit auch einen Anspruch zu formulieren, dass das Außen, vielleicht andere Menschen, eine Struktur, ein Unternehmen, ein Gehalt dafür verantwortlich wäre, einem das Glück hedonistisch quasi von außen nach innen heranzutragen, zu bescheren. Das kenne ich selbst auch, ne? Wenn man auch im privaten Umfeld, vielleicht im Freundeskreis oder so, mal ein bisschen unhappy ist oder irgendwas so ein bisschen knirscht, dann hat man ja auch manchmal das Gefühl, ach, ne, wenn sich XYZ nur ändern würde, dann würde es mir besser gehen. Aber dann zu überlegen, welche Verantwortung kann ich für diesen gemeinsamen Beziehungsgestaltungsprozess übernehmen, ist eben etwas, was insofern eine Grundvoraussetzung auch für die Gestaltung des Jobs ist, als man ja erst in die wirkliche Aktivität kommen kann, wenn man auch daran glaubt, dass man selbst Einfluss auf Dinge haben kann. Und wenn man die Verantwortung auch erstmal bei sich sieht, Dinge zu verändern. Das heißt nicht, dass man langfristig in Umständen bleibt, die nicht zu einem passen. Man kann ja dann am Ende immer noch sagen, hey, und jetzt brauche ich vom Umfeld eine regelmäßige Feedbackstruktur oder 2 Tage Homeoffice oder einen anderen Arbeitsplatz, weil ich immer so geblendet bin. Oder ich brauche eine Assistenz an die Seite, weil ich zu viele Aufgaben habe, die ich eigentlich delegieren müsste. Das kann am Ende immer noch dabei rauskommen. Dann ist es aber keine Schuldzuweisung und eine Anforderung, die so vorwurfsvoll klingt, sondern dann ist es eine sehr durchdachte Lösung, die ein relevantes Problem löst. Und das ist dann immer noch was anderes. Und du sagtest ja eben, dass Unternehmen vielleicht manchmal sogar Angst haben vor Jobcrafting oder das irgendwie blöd finden. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass Jobcrafting manchmal falsch verstanden wird, nämlich als eine anspruchsvoll fordernde Haltung, dass der eigene Job quasi möglichst easy sein müsse, möglichst viel Geld bringen müsse und möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen sollte. Und Jobcrafting richtig verstanden ist aber gar nicht so. Sondern bei Jobcrafting geht es um eine echte Job-Personpassung. Und das bedeutet, dass ich meine Potenziale und Stärken und damit ja auch zum Besten des Unternehmens einsetzen kann. Und zwar so, dass ich damit auch voll wirksam werde in den Aufgaben, die ich zu erledigen habe.
Das heißt, letztlich haben auf jeden Fall beide Seiten was davon. Also nicht nur der Mitarbeiter, das Individuum, das sich die Mühe macht, da mal kritisch drauf zu schauen und diese Job-Personen-Passung besser hinzubekommen, aber vor allen Dingen auch das Unternehmen, die dann auch eine bessere Leistung bekommt.
Naja, man kann sich das ganz pragmatisch vorstellen. Sagen wir mal, du bist eine Person, die es liebt, Ordnung zu schaffen, zu strukturieren, die als Kind vielleicht schon total gerne Büro gespielt hat, die gerne in Prozessen denkt, die es zu optimieren gilt. So, und dann wirst du von deinem Unternehmen nun eingesetzt, ständig irgendwelche Ad-hoc-Präsentationen vor dem Kunden zu halten, in denen du improvisieren musst und am besten noch ein Kommunikationstalent an den Tag legen musst. Und eigentlich fühlst du dich ständig unwohl damit und es ist auch so, dass es gar nicht deinem natürlichen Talenteset entspricht, sodass du in diesen Situationen überproportional viel extra Energie aufbringen musst und natürlich auch niemals mit jemandem konkurrieren kannst, der nicht nur richtig gut da drin ist, sondern auch noch Freude dabei hat, weil er was machen kann, was ihm oder ihr entspricht. Es wäre doch für das Unternehmen dann viel besser, wenn du vielleicht in organisatorischen, administrativen, strukturierenden, projektmanagenden Tätigkeiten eingesetzt wirst, wo du eben voll in deiner Kraft bist, wo du in deinem Saft stehst, wo dieser magische Sweet Spot von deinem Interesse, deinen Fähigkeiten und deiner Werteorientierung deiner Person erreicht wird, sodass dir die Tätigkeit nicht nur Freude bringt, sondern für dich auch eine Art der Energie freisetzt, die dich intrinsisch motiviert und die vor allen Dingen auch dazu führt, dass du danach nicht vollkommen erschöpft bist. Also eigentlich ist Jobcrafting für das Unternehmen hinsichtlich der besseren Ressourcenallokation total gut. Aber nochmal, dafür muss es eben richtig verstanden werden, ne? Und natürlich ist es auch so, dass wenn im Team jemand anfängt zu sagen, hey, sind denn eigentlich unsere Kommunikationsstrukturen noch für alle sinnvoll? Oder sind denn eigentlich die Aufgaben hier qua Rollen und qua Persönlichkeiten richtig verteilt? Dann kann es natürlich auch im Team mal ein bisschen ruckeln, weil vielleicht auch Machtstrukturen, die nicht mehr sinnvoll sind, in Frage gestellt werden oder so, ne? Und wenn jetzt jemand davon profitiert, dass Leute in dysfunktionalen Funktionen tätig sind oder Positionen einnehmen, in denen sie nicht ihre volle Kraft entfalten können, weil sie deshalb vielleicht an der Führungskraft nicht vorbeiziehen oder weil sie deshalb nicht unangenehm werden, im Sinne, der besonderen Leistungserbringung, dann kann das natürlich mal dazu führen, dass bestimmte Führungskräfte auch versuchen, Jobcrafting zu unterbinden. Also da muss man auch realistisch sein. Das habe ich in diversen Workshops und so auch schon erlebt.
Durchaus. Und dann häufig auch, habe ich erlebt, wenn ich das mit Teams mache, tatsächlich, dass die Führungskraft auch die Befürchtung hat, wenn man jetzt auf der Basis die Jobs neu verteilt, also gemeinsam als Team quasi mal draufschaut, welche Jobs haben wir hier eigentlich als Team, wie sind die Stärken und können wir da so eine Art Marktplatz machen, das vielleicht neu aufzuteilen, dass nachher eine Reihe von Jobs sozusagen als die lästigen überbleiben, die keiner machen will.
Und es gibt aber, davon bin ich fest überzeugt, für jeden einen richtigen Platz. Und umgekehrt gibt es deshalb auch für jeden Job eine Person, die ihn ganz gerne macht. Jetzt sprechen wir von akademischen, eher in Büroorganisationen, in Unternehmen, in Organisationen ausgeführten Jobs. Ne?
Das Stichwort akademische Jobs führt mich gleich auf einen kleinen Abweg, den ich eh noch als Frage stellen wollte. Häufig höre ich auch, das ist ja auch ein Privileg, ne? Also sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt habe ich schon einen tollen, vielleicht akademischen Job, gut bezahlt und jetzt gehe ich da auch noch ran und sage, ich mache hier noch Job-Personenpassung und Jobcrafting. Ist das wirklich ein Privileg oder kann das aus deiner Sicht vielleicht sogar in fast jeder Art von Job gemacht werden?
Also erstmal ist für mich eine richtige Job-Personenpassung kein Wunschtraum, sondern ein zentraler Faktor für berufliche Zufriedenheit. Und ich glaube auch, dass wirklich jede und jeder Zuhörende jetzt innerlich denken darf, hey, auch ich habe es verdient, an einem rechten Platz zu sein. Und ein rechter Platz im beruflichen Sinne bedeutet, dass dein Job die Erwartungen, die du an ihn hast, erfüllt. Es muss aber gar nicht sein, dass du die Erwartung hast, dass dein Job 8 Stunden am Tag mit Leidenschaft ausgeführt werden muss. Es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, mein Job ist mein Job und der soll mir ein gutes Gehalt bringen, sodass ich eben mich meinen Interessen in meiner Freizeit widmen kann. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Es geht aber darum, dass jeder Mensch das Recht hat auf jobliche Zufriedenheit im Sinne der Erwartungserfüllung. Das zu deinem ersten Teil der Frage und zum zweiten. Also ich werde ja viel dafür kritisiert, eben mich mit Luxusproblemen auseinanderzusetzen und dass Leute, die wirklich harte Arbeit verrichten, weil sie im Straßenbau arbeiten oder weil sie Putzkräfte sind oder so, sich diese Fragen gar nicht stellen können. Und ich bin fundamental anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass eine Putzkraft, und übrigens die Anfänge von Jobcrafting sind genau aus Interviews mit Reinigungskräften in Krankenhäusern entstanden. Und dort wurden die Mitarbeitenden gefragt, was denn hier ihr Job sei. Und dann konnte man am Ende feststellen, dass Menschen, die gesagt haben, ich arbeite am Gesundheitssystem mit oder ich sorge dafür, dass es Menschen besser geht, dass die eine wesentlich höhere Jobzufriedenheit hatten als Menschen, die sagten, ja, ich muss hier jeden Tag so ein Feudel irgendwie hin und her wedeln, ne? Und deshalb glaube ich, dass wenn man sich die einzelnen Stellschrauben von Jobcrafting anguckt, dann geht es ja nicht nur um die Aufgaben, sondern es geht auch um zum Beispiel die Einstellung zum Job. Das heißt, die Erwartungen, die ich formuliere, die Bedeutsamkeit, die ich meiner Tätigkeit gebe. Und an dieser inneren Haltung zum Job kann ja jeder Mensch auch für sich arbeiten. Das bedeutet eben nicht zu sagen, ah, okay, Reinigungskraft im OP-Saal zu sein, ist jetzt die Traumtätigkeit, die ich jeden Tag ausführen möchte. Das bedeutet, dass ich einen guten Umgang mit dem Job, den ich habe, finden kann. Und ein ganz bekanntes Beispiel habe ich ehrlich gesagt schon in frühen Kindheitstagen gelernt, und zwar von Beppo, dem Straßenfeger. Ich weiß nicht, wer Momo gelesen hat. Ich fand es so faszinierend. Wir mussten früher immer Gartenarbeit machen, weil wir auf dem Land gelebt haben und einen Garten hatten und natürlich jetzt irgendwie nicht die Mittel, da Gärtner zu beschäftigen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind immer dachte, boah, ich finde es so ätzend hier, dieses Laubfegen und so, es macht mir alles gar keinen Spaß. Und es war auch wirklich nichts, was innerhalb von meinem Stärkenset oder meinen Interessen gelegen hätte. Aber ich habe mich schon damals dann immer an Beppo, den Straßenfeger, erinnert. Und der hatte ja so diese Einstellung, dass man eben gar nicht auf die Unendlichkeit des eigenen Jobs schauen darf, sondern dass man immer Abschnitte bearbeitet, um eben dieses selbstwirksame Erfolgserleben zu haben. Das konnte ich als Kind natürlich nicht als solches benennen. Aber ich habe schon, das weiß ich noch ganz genau, dann im Garten so mit dem Laubfächer immer gedacht, ja, wenn ich jetzt das Stück habe, dann ist gut. Und wenn ich dann das Stück habe, dann ist gut. Und warum ich so lange aushole, ist, um zu sagen, selbst in Tätigkeiten, die vielleicht auf der Aufgabenebene jetzt nicht das allergrößte Wohlgefallen finden, kann man trotzdem an der Art und Weise was schrauben, auf die man diese Aufgabe verrichtet. Oder man kann die Beziehungen pflegen mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Man kann seine eigene Einstellung noch einmal überprüfen. Die Art, wie man über den Job denkt, hat ganz großen Einfluss darauf, wie happy man im Job ist. Und so, glaube ich, gibt es in jedem Job und nicht nur in gut bezahlten Akademikerjobs die Möglichkeit, eine positive Wirkung auf das eigene Tun zu haben. Und damit lohnt es sich dann eben auch, sich zu überlegen, wie man zufriedener werden kann.
Sehr schön. Das heißt, diese Stellschrauben sind ganz viel unterschiedlicher Natur. Zum einen das Was, was ich da mache, aber vor allen Dingen auch das Wie, habe ich verstanden, auch in deinem Buch. Das mit wem, ne? Also wie ich die Beziehungen vielleicht auch gestaltet und diese Sinngeschichte auch, also Sinngeschichte,
Genau,
was
und das
sage ich hier?
eigene Energiemanagement. Genau, also die innere Einstellung, die hat auch noch zwei verschiedene Varianten. Denn wenn Zuhörende jetzt mal so überlegen, okay, was für eine Einstellung habe ich eigentlich generell zu meinem Job? Also wie bin ich überhaupt innerlich überzeugt von Arbeit? Ja, ich habe zum Beispiel KlientInnen, die zu mir kommen und sagen, ja, und das ist irgendwie so ätzend, ich mache den nächsten Karriereschritt nicht so. Ich will schon lange mehr Geld verdienen und es läuft irgendwie nicht und ich werde nicht befördert und ich möchte noch mehr Verantwortung und so weiter. Und wenn man dann in die Biografiearbeit geht und merkt, dass ganz tief drin eine Überzeugung ist, dass die da oben einen sowieso immer nur ausnutzen. Oder, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, weil das ein Zitat von einer Klientin ist. Naja, ich habe in meiner Kindheit gelernt, reiche Menschen sind Arschlöcher. dann habe ich ein Problem innerlich. Ja, also das ist wirklich ein Zitat. Ich meinte, ich sage es extra so hart, weil viele Menschen innere drastische Überzeugungen haben, die im Grunde genommen die eigene Zufriedenheit mit der Arbeit negativ beeinflussen. Weil ich in dem Fall zum Beispiel erstens auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf meine Vorgesetzten schaue, muss man sich ja überlegen. Und zweitens natürlich auch innerlich vielleicht gar nicht das Bedürfnis habe, diesen Schritt zu machen, weil ich ja dann selbst ein schlechter Mensch wäre. Und wir haben, das nennt sich in der Psychologie den Wunsch nach Ich-Konsistenz, also wir haben das Bedürfnis, dass das Bild, was wir haben, von der Außenwelt bestätigt wird. Und deshalb ist die Einstellung so eine wahnsinnig große Stellschraube im Jobcrafting, weil wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Gegend laufe und, wie du am Anfang meintest, das Gefühl habe, alle wollen sich nur die Rosinen rauspicken und die Gen Z, die ist vielleicht eine, die immer nur fordernd ist und nichts leisten will oder so, dann werde ich diese Erfahrung tatsächlich im Arbeitsleben machen, weil ich natürlich in dem Erleben, was ich habe, immer versuche, Beweise für meine Einstellung zu finden. Und deshalb ist eben diese Einstellungsebene so wahnsinnig wichtig fürs Jobcrafting. Und die bezieht sich im zweiten Aspekt auch auf die Bedeutsamkeit, die du deinem Job zuordnest. Also wie wichtig ist der Beitrag, den ich gefühlt leiste? Wie wichtig ist das Produkt, an dem ich arbeite? Ne, so.
Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich jetzt sagen, Mensch, das hört sich spannend an, ich will jetzt auch Kraft. Ich will jetzt mal loslegen. Wie gesagt, ich kann dein Buch sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, weil es ganz konkrete Schritte dort gibt. Gäbe es etwas, was du heute bereits in unserem Interview so vielleicht als erste Tricks, als erste Tipps mit auf den Weg geben kannst?
Ich finde es immer gut, Dinge zu vereinfachen, um sie sich selbst klar zu machen, weil ich glaube, dass es beim Jobcrafting ganz wichtig ist, erstmal zu verstehen, hey, welchen Hebel möchte ich überhaupt ansetzen? Und nun ist Jobcrafting ja viel mehr als über die eigenen Aufgaben nachzudenken, aber damit anzufangen, ist ein super guter erster Schritt. Und wenn du zum Beispiel auf ein Blatt Papier einfach mal ein Kreuz malst, und die horizontale Achse ist die Energie von negativ nach positiv. Oder du könntest auch sagen, die Lust, die Freude, also das, was dich positiv unterstützt. Und die vertikale Achse ist die Zeit von wenig bis viel, also von 0 bis 4. Und jetzt fängst du mal an, die Kernaufgaben, die du so hast, also womit du dich tagtäglich so beschäftigst, in dieses Kreuz einzusortieren. Dann hast du ja 4 Quadranten und dann kann man klar sagen, die Aufgaben, von denen du schon ausreichend viel machst, weil du gute Zeit investierst und die dir Energie geben, die sind super, die behältst du bei. Die Aufgaben, die dir Energie geben, Lust machen, Freude spenden und aber noch nicht besonders viel Zeit in deinem Alltag einnehmen, die kannst du versuchen auszuweiten. Also da kann die Frage gestellt werden, wie kann ich mehr von diesen Aufgaben übernehmen? Und wie ist sowieso immer eine total wichtige Frage im Jobcrafting, also damit man eben in dieses gestaltende Denken kommt. Und dann hast du jetzt Aufgaben, die dir eher Energie rauben und aber kaum Zeit in Anspruch nehmen. Da könntest du dir überlegen, hey, kann ich die vielleicht auf eine andere Art und Weise erledigen oder zu einem anderen Zeitpunkt am Tag, ja? Also ich muss zum Beispiel ab und zu so ein paar Datenbankeinträge machen. Das ist jetzt nicht mein Liebstes. Ich muss mich da extrem konzentrieren, weil ich öfter mal in der Zeile verrutsche und dann irgendwie nicht genau genug bin. Aber das nimmt überhaupt nicht viel Zeit in meinem Alltag in Anspruch. Aber ich weiß, hey, wenn ich das zu einer Zeit mache, in der meine Konzentrationsfähigkeit, meine mentale Energie noch höher ist, dann geht es erstens schneller und macht mir auch zweitens gar nicht so viel aus, ne? Und wenn ich das am Ende von einem langen Tag mache und dann die ganze Zeit denke, oh, den Mist muss ich heute Abend noch machen, dann raubt mir das erstens schon 3 Stunden vorher Energie und zweitens bin ich dann auch nicht mehr in einem guten Stadium, um das wirklich adäquat zu erledigen, ne? Und dann gibt es ja noch die Aufgaben, die dir keine Freude machen, beziehungsweise sogar Energie rauben, die aber eine Menge Zeit in deinem Alltag einnehmen. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, Wie viel davon kann ich delegieren? Wie kann ich das im Team neu aufteilen? Oder rauben die mir vielleicht Energie, weil ich die Kompetenzen noch nicht habe, um diese Aufgaben auszufüllen? Ja, kann ich vielleicht zum Beispiel noch eine Weiterbildung machen? Kann ich ein Buddy-System bilden mit jemandem, der vielleicht total gut ist da drin und da noch was lernen? Also das sind dann schnelle Hebel, die ich bedienen kann, um etwas zu verändern. Und was ich auch noch spannend finde, neben der Einstellung, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, die Qualität der Beziehungen ist maßgeblich entscheidend, wenn es um die eigene Arbeitsmotivation geht. Wenn ich das Gefühl habe, ach Mensch, ich tausche mich irgendwie mit den Menschen, mit denen ich da arbeite, gerne aus und habe auch ausreichend Kontakt zu denen, dann ist das auf jeden Fall ein positiver Faktor. Bei Beziehungen könntest du dir auch so ein Vier-Felder-Matrix aufzeichnen. Dann gibt's vielleicht die Beziehungen, die gut laufen, die du auch weiterhin führen möchtest, stabilisieren möchtest. Dann gibt's Beziehungen, die noch gar nicht richtig stattfinden, auf die du aber Lust hättest. Vielleicht mit einigen Kollegen, denen du im Moment wenig zu tun hast, oder mit Netzwerkpartnern. Vielleicht möchtest du bestimmte Kunden mal ansprechen. Also sich auch zu überlegen, welche Beziehungen habe ich denn noch nicht, auf die ich aber Lust hätte. Und dann gibt's Beziehungen, die in meinem Alltag wichtig sind, aber die vielleicht noch nicht ganz so organisiert sind, wie ich sie haben möchte, weil ich vielleicht mit meiner Vorgesetzten gerne mehr Kontakt hätte oder weil ich merke, dass ich mit meiner Kollegin eigentlich gerne einen Jour fix hätte, weil ich es jedes Mal nervig finde, dass ich ihr hinterherlaufen muss, wenn wir eine Präsentation zusammen vorbereiten sollen oder so, ne? Also da mal zu überlegen, wie strukturiere ich denn die Kommunikation mit Menschen, mit denen ich zu tun habe und die ich eigentlich auch ganz nett finde, aber wo das Wie irgendwie noch nicht ganz stimmt. Und dann gibt's natürlich die Menschen, und das erlebe ich jeden Tag im Coaching, die dann als schwierig bezeichnet werden. Und wir denken ja ganz häufig, ne, der andere ist schuld. Aber Beziehung ist ja das, was zwischen zwei Menschen stattfindet. Und dann wirklich auch im Arbeitskontext, da kann man sich die Leute ja auch nicht immer aussuchen, ne, den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, ich gehe da jetzt in einen Prozess, ich gehe in eine Gestaltung, ich überlege mir, wie kann ich denn diese Beziehung verbessern? Wie kann ich Konflikte mediieren? Wie kann ich vielleicht gemeinsam auf eine Lösung schauen? Brauche ich da noch eine dritte Person, mit der ich das mache? Also das könnte auch noch ein ganz schneller Hebel sein, um zumindest mal rauszufinden, was man eigentlich gerne verändern würde, damit man mehr Lust hat und motivierter ist. Es muss ja auch gar nicht immer so sein, dass man unzufrieden ist. Jobcrafting eignet sich für jeden immer wieder. Also ich merke das auch in meinem Job. Es gibt einfach im Alltag so ein Hamsterrad und das ist ja nicht der Platz, an dem man sich dann fundamental strategische Gedanken macht. Und da ist es, glaube ich, ab und zu wichtig, aus diesem Hamsterrad mal auszusteigen und mal zu gucken, hey, ist mein Job eigentlich mit meiner privaten Entwicklung mitgewachsen? Wir alle verändern uns, wir sammeln Sozialkompetenzen, wir sammeln irgendwie Humankapital, Sozialkapital, ne? Also wir wachsen. Und deshalb werden wir nicht denselben Job machen, den wir vor 5 Jahren gemacht haben und schon gar nicht auf die gleiche Art und Weise, sondern wir haben vielleicht dann das Bedürfnis, dass auch äußere Umstände sich dem inneren Prozess angleichen. Also ein typisches Beispiel ist Rückkehr aus der Elternzeit oder Umzug oder andere Schwellensituationen im Leben. Und deshalb, glaube ich, ist es ein wichtiger Prozess, den man ab und zu mal ansteuern sollte, zu sagen, warte mal, passt eigentlich der Job, den ich habe, noch zu der Person, die ich derzeit bin? Denn Job-Personpassung bedeutet, dass du authentisch sein kannst in dem, was du tust. Es bedeutet nicht, dass alles, was du gerne machst, in deinem Job auch eine Rolle spielen muss. Also ich zum Beispiel singe leidenschaftlich gerne, ich bin gerne kreativ, aber nicht so, dass ich daraus jemals eine Karriere machen könnte. Und deshalb bedeutet Authentizität vielmehr, in dem, was ich tue, darf ich ich sein und muss eben weder eine Rolle spielen, noch mir irgendwie kompensatorisch einen abbrechen, indem ich ständig, keine Ahnung, irgendwelche Lastenhefte schreibe für eine neue App-Entwicklung, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann und mich das auch nicht interessiert.
Danke dir, super schöne Frage. Passt mein Job eigentlich noch zu der Person, die ich jetzt bin und sein möchte, letztlich, ne, weil wir da auch wachsen und uns entwickeln, vielleicht die äußeren und inneren Umstände sich auch nochmal geändert haben, die privaten Umstände und da sich diese Frage zu stellen. Du
Naja,
fragst,
und weil sich vielleicht auch die Anforderungen, sorry, auf der anderen Seite geändert haben. Es kann ja auch sein, also gerade jetzt sind wir ja in einer super interessanten Phase mit den neuen Entwicklungen von künstlicher Intelligenz, werden sich Jobprofile verändern, es werden sich Verantwortlichkeiten verändern, es werden sich inhaltliche Schwerpunkte verändern und es wird sich vor allen Dingen auch die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten. Und da gibt es ja dann auch immer wieder so einen Abstimmungsprozess zwischen wer bin ich und wie kann ich mir auch in meinem Job Ausdruck verleihen und passt das noch zusammen?
Und diese Übung tatsächlich immer mal wieder zu machen, vielleicht fast routinemäßig, zumindest einmal im Jahr.
Ich halte das für sehr sinnvoll. Das Spannende ist, ich beschäftige mich ja wirklich jeden Tag mit Menschen und stelle Menschen jeden Tag diese Fragen bezogen auf ihre Persönlichkeit, auf ihre Biografie, auf ihren Job. Ich glaube ja auch wirklich, dass Job und Lebensplanung gar nicht wirklich voneinander trennbar sind, weil wir ja nicht unsere Persönlichkeit an den Nagel hängen, wenn wir irgendwie arbeiten gehen. Und sollen wir auch nicht. Ich finde das ganz wichtig, dass man, deshalb meinte ich eben Authentizität, auch wirklich man selbst sein kann. Und ja, gerade deshalb ist es ja so wichtig, immer wieder zu sagen, ich habe auch den Anspruch, dass das, was ich tue, in der Form zu mir passt, als ich auch wirklich Freude daran empfinde und meine Kraft einbringen kann, ne?
Und in deinem Buch und deiner Arbeit betonst du ja auch die Wichtigkeit, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Also das als weiteres Bewusstsein insoweit zu haben.
Man kann ja auch nur das verändern oder gestalten, was einem bewusst ist. Das wollte ich gerade sagen. Also ich stelle diese Fragen jeden Tag und ich weiß, wie wichtig das ist. Und trotzdem stelle ich sie mir ja nicht automatisch jeden Tag selbst. Also obwohl das mein Job ist, muss ich mich selbst disziplinieren, mir auch mal Zeit dafür zu nehmen, über meine eigenen Tätigkeiten, meine Art und Weise, meine Kommunikation, meine Zusammenarbeit mit dem Team und so nachzudenken. Und selbst wenn man sich also beruflich damit beschäftigt, ist das ja nicht automatisch so, dass man das immer auf sich selbst überträgt. Und diese Arbeit mit den Stärken finde ich insofern super spannend, als Menschen viele Glaubenssätze haben, die sie daran hindern, wirklich stolz auf ihre Stärken zu sein. Also in den Interviews frage ich dann häufig sowas wie, was stärkt denn deinen Selbstwert? Also was magst du an dir im Sinne deiner Fähigkeiten, Stärken, positiven Eigenschaften besonders gern? Und dann ist die erste Reaktion häufig so ein, ach naja, weiß ich auch nicht. Also ich könnte jetzt sagen, was ich nicht mag und so, ne? Und dann, wenn ich so ein bisschen Raum und Zeit lasse, dann kommen so ein, zwei, drei kleine Stärken, die aber jetzt noch gar nicht so krasse Signaturstärken sind, sondern ne, sowas wie, ja, ich bin interessiert und offen und so. Und wenn dann diese innere Schamgrenze von irgendwie, keine Ahnung, Eigenlob stinkt oder Hochmut kommt vor dem Fall oder was man da alles so denkt, überwunden ist, dann kommen die Leute ein bisschen tiefer an ihre echten Eigenschaften. Wenn man dann so eintaucht in die eigene Persönlichkeit und sich mal fragt, ja, warte mal, was mag ich denn eigentlich wirklich gerne an mir? Und wie man darauf kommt, ist, sich zu fragen, auch rein biografisch, wann bin ich denn eigentlich so richtig in meiner Kraft? Wann fühle ich mich so richtig wohl? Wann habe ich das Gefühl, dass sich diese innere Hinwendung gar nicht abnutzt? Also, dass mir nicht langweilig wird, dass ich schier nicht genug davon kriegen kann. Und das muss übrigens gar nicht unbedingt was Berufliches sein. Man kann alle privaten Fähigkeiten und Fertigkeiten auch in berufliche Kompetenzen übersetzen. Also sagen wir mal, du bist jetzt jemand, der sagt, mein Herz geht am allermeisten auf, wenn ich meinen Kindern etwas vorlese und dann gemeinsam mit ihnen in ein Fantasiespiel abdrifte. Aber das kann ich ja beruflich nicht machen, ne? Das ist dann schnell so eine Aussage.
So ein Abtun.
Ganz genau. Und das ist übrigens auch gar nicht gut für das Verhältnis, was man zu sich selbst hat, dass wir dazu neigen, die eigenen Stärken als unwichtig oder nicht besonders darzustellen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall machen wir das dann ganz häufig im Coaching, dass ich dann sage, ah ja, okay, also den Kindern vorlesen und dann in ein Fantasiespiel übergehen. Wenn das eine Metapher ist Und du jetzt an deinen Job denkst, wie könnte man daraus denn ein anderes Bild formen, was in diesen Jobkontext dann trotzdem passen würde? Weil was du mir jetzt beschreibst, ist, dass du gut darin bist, kreativ dir vorzustellen, wie unterschiedliche Lebens- und Erlebniswelten aufgebaut sind, dass du vielleicht ein kommunikatives Talent hast, dass du gerne mit anderen Menschen brainstormst, dich gegenseitig inhaltlich befruchtest und im Austausch bist und so. Wenn ich das so übersetzen würde, wie und wo findest du das in deinem Jobkontext wieder? Und das kann man übrigens mit jeder Tätigkeit machen.
Sehr schöner Tipp, sehr schön. Rangelt, jetzt fällt es ja vielen gar nicht so einfach, sowas im Eigenstudium zu machen oder in der, sagen wir mal, Selbstreflexion im stillen Kämmerlein. Und ich weiß, dass ihr tolle Angebote habt, gerade jetzt am Anfang des neuen Jahres, um solche Reflexionen zu unterstützen. Magst du da gerne mal jetzt hier die Bühne auch für nutzen, zu erzählen, was ihr da anbietet?
Darf ich da kurz noch ein bisschen ausholen?
Gerne.
Also das ist nämlich so interessant, was hier jetzt gerade innerlich mit mir passiert.
Ah.
Dieses Thema Marketing und Selbstmarketing ist eins, in dem ich extrem schlecht bin. Und die Hörenden können es ja jetzt nicht wahrnehmen, aber wir sehen uns hier gerade über den Bildschirm und ich werde auch ein bisschen rot, denn mein Team ist jedes Mal so krass unzufrieden mit mir, wenn ich nicht genug auf unsere Produkte hinweise. Und ich merke, und das ist so spannend, apropos innere Einstellung, was jetzt gerade in mir selbst abgeht, jetzt gibst du mir hier, großzügig wie du bist, unaufgefordert und freiwillig so eine Bühne, Marketing zu machen. Ich danke dir sehr, sehr dafür und merke gleichzeitig, wie unbeholfen ich auf dem Gebiet bin. Das, was ich mache und was wir hier in unserem Unternehmen machen, das liebe ich und das können wir auch wirklich richtig gut.
Kann ich bestätigen, aus eigener Erfahrung.
Die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind großartig. Also ohne die wäre das auch alles gar nicht möglich. Und was mich vor allen Dingen beeindruckt und begeistert ist, und da so bin ich ja auch eingestiegen in das Gespräch mit dir, ist der Mensch. Und alles, was es über Menschen zu lernen gibt, möchte ich gerne nach außen weitergeben. Ich möchte, dass jeder auf der Welt weiß, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige und mehr Bewusstsein über mich selbst erlange, wenn ich mich in Selbstakzeptanz dann übe, dann wird mein Leben besser, dann wird mein Job besser, dann wird mein Privatleben besser, dann ist es gut für mich und für andere, weil je besser die Beziehung zu mir selbst, desto besser die Beziehung zu anderen und die Lebensgestaltung. Und das als Einleitung, denn das ist quasi der gemeinsame Nenner aller unserer Produkte. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit, Menschen genau dabei zu helfen. Und das machen wir entweder in einer 1:1-Beratung, die sehr intensiv ist und die über 1, 2 Tage geht. Das machen wir in Workshops mit Teams. Wir haben einen tollen Podcast, der heißt Von innen nach außen, Struss und Klausen. Wir haben auch ganz tolle Online-Coaching-Programme, zum Beispiel unseren Kurs Inner Voice, Inner Choice. Da geht es vor allen Dingen darum, seine eigene innere Stimme wiederzufinden oder wieder gut zu hören und ein authentisches Leben dementsprechend zu gestalten. Wir haben ab und zu sogenannte Brain Bites. Das sind kostenfreie Talks, meistens Lunch Talks, in denen es darum geht, einfach ein Thema als Inspiration zur Verfügung zu stellen und Menschen einfach zu inspirieren, über diese Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Charakterbildung, der Selbstwerdung und des Einsatzes der eigenen Authentizität im Leben mehr nachzudenken. Und ich glaube auch, dass das gerade jetzt in Zeiten der KI umso wichtiger sein wird, denn die geistigen, emotionalen und sozialen Kompetenzen, die wir Menschen haben, die wird die KI erstmal auch nicht übernehmen können. Und deshalb, ja, sind alle unsere Produkte darauf ausgerichtet, den Menschen zu inspirieren, sich selbst näher zu kommen und das ganze tolle Potenzial, was er hat, dann zu heben, um es auch in die Welt zu bringen, sei es beruflich oder privat.
Also das lief jetzt doch ganz gut mit dem Marketing.
Danke.
Auch wenn du erst durch die Tür nicht durch wolltest. Und es stimmt vollkommen, es war nicht abgesprochen, aber ich hatte eingangs schon zu dir gesagt, dass es du wirklich bitte das gerne dafür nutzen darfst, weil ich sehr eine begeisterte Hörerin eures Podcasts bin und auch meinen Teilnehmerinnen aus meiner Stärkencoach-Ausbildung, denen tatsächlich sehr ans Herz lege, weil du immer wieder Live-Coachings da drin auch machst, also live, also aufgenommene Coachings, was was ich super spannend finde als Coach. Und wenn man das auch gerne lernen will und ein bisschen was darüber lernen will, über die Themen. Und euer Online-Angebot kenne ich persönlich jetzt nicht, habe es mir aber ein bisschen angeguckt, das Inner Voice, Inner Choice, und hört sich für mich auch sehr gut konzipiert, sehr, sehr kompakt an. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn man sich Anfang des neuen Jahres jetzt vielleicht nochmal selbst reflektieren will, neu aufstellen will, es gibt viele Angebote, aber dass man bei euch da auch einfach auf sehr fähige Menschen, denen, die das nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch ganz mit ganz viel Erfahrung machen.
Genau. Und bei Inner Voice, Inner Choice, da gibt es auch jede Woche ein Live-Coaching von einer Stunde. Und es ist spannend, dass du das mit dem Podcast sagst, weil das sind tatsächlich Folgen, die nicht geschnitten sind. Also wir legen ganz großen Wert eben auf Authentizität, und es ist mir wichtig, dann auch zu übermitteln, was eben wirklich passiert ist. Und genau wie du sagst, das ist irgendwie spannend, dann auch für mich jedes Mal diese Live-Coachings zu machen, ist auch jedes Mal aufregend.
Ja, und toll, dass die Leute auch das Vertrauen haben, ne, das dann mit dir im Podcast zu machen. Also finde ich, ist auch ein super Kompliment. Toll. Ich würde gerne die kurze verbleibende Zeit noch dafür nutzen, Ranghild, dir die drei Fragen zu stellen, die ich jedem Gast bei mir stelle. Mein Podcast heißt Freiraum für Führungskräfte, und ich würde gerne wissen, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich definitiv daran arbeiten sollte. Ich stehe sehr früh auf, weil ich die Zeit mag, in der noch keiner wach ist, und ich dann auch das Gefühl habe, potenziell keine Anforderungen von außen zu spüren. Und das ist ein Raum, den ich nutze, um Tagebuch zu schreiben, zu lesen und zu meditieren.
Zahlt ja auch sehr auf das Thema Selbstreflexion dann ein. Was ist deine Lieblingsstärke an dir?
Meine Kraft.
Deine Kraft.
Mhm. Ich bin ein kraftvoller Mensch. Ich habe viel Durchsetzungskraft, ich habe viel Willenskraft, ich habe viel Resilienz, und ich habe auch die Kraft, immer wieder in die Tiefe zu gehen und mich um Entwicklung zu bemühen.
Gibt ja auch eine große Stabilität innerlich, ne?
Und ich glaube, dass bei mir eben das auch tatsächlich in meinem eigenen Verständnis sogar noch ein bisschen weiterführt, weil ich glaube, dass ich auch viel geistige Kraft habe und dadurch natürlich auch intuitiv arbeiten kann. Und das ist etwas, was ich an mir selbst total mag und dafür auch extrem dankbar bin, dass mir das in die Wiege gelegt wurde.
Schön, sehr, sehr schön. Ja, und die allerletzte Frage ist, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar, dass ich in einer Position inzwischen bin, in der Menschen von außen auch auf mich zukommen, um zum Beispiel so ein Podcast-Interview zu führen. Ich finde, dass das ein absolutes Privileg ist, und ich bin dankbar dafür, dass ich in der Form hoffentlich Wissen in die Welt tragen kann, was nützlich ist.
Da bin ich überzeugt von. Und vielen, vielen Dank, dass du dir heute für mich und meine Hörerschaft die Zeit genommen hast, uns damit bereichert hast. Und ich glaube, wir haben genügend Quellen benannt, wo man dich findet, wo man euch findet. Ich kann es sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, und danke dir.
Vielen Dank.